Wir stellen uns heute einen Abschnitt Lukas 11, die Verse 29 bis 32. Lukas 11, die Verse 29 bis 32. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er, also Jesus, an zu sagen: Dies ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet: Böse Menschen fordern ein Zeichen. Die Parallelabschnitte sind Matthäus 12, 38 bis 42 und, wenn man das dazu zählen will, Markus 8, die Verse 11 bis 13. In der Parallelstelle in Matthäus 12 heißt es, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jesus ein Zeichen forderten. Und hier heißt es eben, dass es die Volksmenge war. Aber das macht nichts, das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt halt unterschiedliche Betonungen hier. Und dass Jesus dazu aufgefordert wurde, ein Zeichen zu machen, das war jetzt auch nicht das erste Mal. Das hatten wir schon mal gehabt, und zwar in Vers 16. Im selben Kapitel, da hat Jesus ja ein ganz spektakuläres Wunder getan. Er hat einen Dämon ausgetrieben und dann war die Reaktion in Vers 16: Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Und hier ist es auch wieder so. Und wie reagiert jetzt Jesus darauf, auf diese Forderung? Vers 29b: Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Jetzt mal ganz unter uns, hätte man das nicht ein bisschen freundlicher sagen können? Muss das sein, dass Jesus jetzt so ein hartes Urteil abgibt, ein böses Geschlecht? Das ist ja heute so die große Angst, wenn man etwas sagt, man will die Leute nicht abschrecken. Man will nichts sagen, wo die Leute beleidigt sein könnten oder wo sie verletzt sein könnten. Aber was Jesus hier sagt, das ist schon sehr hart, oder? Sollte man die Wahrheit nicht in Liebe sagen? Aber wir können uns mal anschauen, was in 1. Korinther 13 steht über die Liebe. Da heißt es ab Vers 4: Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Das heißt, es gibt keine Liebe ohne Wahrheit. Und genau das macht Jesus hier. Er sagt ihnen die Wahrheit, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt so gut ankommt. Paulus hat das mal an Timotheus geschrieben, in 2. Timotheus 4, Abvers 1. Da hat er mal geschrieben: Da bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort. Und das Wort verkündigen heißt auch, die Wahrheit zu sagen. Tritt dafür ein, sei es zu gelegener oder ungelegener Zeit, überführe, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, und das ist eigentlich die Zeit, die wir heute haben. Die Leute wollen heute die gesunde Lehre nicht hören und suchen sich dann Lehrer, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Aber Jesus ist hier anders. Er sagt ihnen die Wahrheit ins Gesicht. Aber warum nennt er sie jetzt böse? Was ist daran eigentlich so böse? Also nochmal Vers 29. Dieses ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen. Da könnte man sagen, ja und? was ist jetzt daran so schlimm? Okay, Jesus hat viele Wunder getan. Johannes sagt das ja in seinem Evangelium. Wenn man diese Wunder von Jesus alle aufschreiben würde, dass die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Also Jesus hat so viele Wunder getan, das kann man gar nicht aufschreiben, das kann man gar nicht zählen. Und was sagen sie? Sie sagen zu Jesus, dass er ein Wunder tun soll. Da könnte man ja eigentlich ein bisschen lachen und sagen, das ist doch total kindisch, was sie hier sagen. Aber Jesus sagt, das ist böse. Warum ist das jetzt hier böse? Was ist hier eigentlich ihr Problem? Und das finden wir, wenn wir mal in Kapitel 9 schauen vom Lukas-Evangelium. Als Jesus nämlich vom Berg der Verklärung wieder runterkam, da waren ja einige Jünger unten und die konnten einen Dämon nicht austreiben. Und was sagt Jesus dann zu ihnen? Lukas 9, Vers 41. O du ungläubiges, unverkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? O du ungläubiges Geschlecht. Das Problem war ihr Unglaube. Jesus hatte so viele Wunder getan, aber sie glaubten trotzdem nicht und hatten nichts Besseres zu tun, als zu sagen, hey Jesus, mach doch mal ein Wunder. Deswegen nannte Jesus sie böse. Aber warum glaubten sie eigentlich nicht? Also wenn Jesus jetzt so viele Wunder tat, wir hatten ja zum Beispiel schon gehört im Lukas-Evangelium, Jesus hatte Dämonen ausgetrieben, er hatte Tote auferweckt, das muss man sich mal vorstellen, er hatte Tote auferweckt, er hatte Kranke geheilt, er lehrte mit Vollmacht, er war der Sohn Gottes. Was will man mehr? Warum glaubten die Leute nicht? Was hätte Jesus denn sonst noch machen sollen? Und um darauf eine Antwort zu finden, können wir mal aufschlagen Epheser 2. Das ist jetzt, Paulus hat ja ziemlich lange Sätze, aber wir müssen den Zusammenhang lesen. Epheser 2 und ich springe dann einfach mal rein ab Vers 1. Epheser 2 ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also, was ist das Problem? Was ist das Problem? Nun, die Bibel sagt, die Ungläubigen, die Nichtchristen, sind tot. Sie sind tot. Und solange sie tot sind, können sie nicht glauben. Es gibt ja da in der christlichen Szene zwei Lager. Es gibt nämlich die einen, die sagen, die Nichtchristen sind tot, und die anderen sagen, die Nichtchristen sind krank. Das ist ja unter Evangelikalen sehr weit verbreitet. Die Evangelikalen sagen nämlich, nein, das ist ungefähr so, die Ungläubigen, die sind krank, das ist sozusagen ihre Sünde, und deswegen muss man ihnen halt die Medizin geben, und das ist das Evangelium. Und wenn sie diese Medizin genommen haben, dann sind sie halt wieder gesund. Dann muss man zu denen sagen, hier, pass mal auf, du hast ein Problem, du bist krank. Und dann sagen die Nichtchristen oft, ach wieso, ich bin doch nicht krank, ich habe doch keine Probleme. Oder sie sehen das ein, sie sagen, ja okay, ich bin krank, aber was kann ich dagegen tun? Ja, nimm doch die Medizin, nimm Jesus Christus. Und dann sagen viele Leute, wieso, ich kann doch auch eine andere Medizin nehmen, das muss doch nicht diese Medizin sein. Und dann sagen viele Evangelikale, probier es doch einfach mal aus. Aber die Bibel sagt, nein, die Ungläubigen sind tot. Und mit Toten ist das ja so ein bisschen anders mit der Kommunikation. Stell dir mal vor, ich gehe jetzt auf den Friedhof und dann stelle ich mich an ein Grab und dann ist da meinetwegen der Max und ich fange auf einmal an, mit dem Max zu reden. Und ich sage, hallo Max, wie geht's dir so? Komm doch mal aus dem Grab raus. Was würden die Leute dann über mich denken? würden wahrscheinlich denken, ich wäre ein bisschen verrückt, oder? Man redet doch nicht mit einem Toten. Was will man denn zu einem Toten sagen? Aber jetzt schau dir mal an, was Jesus gemacht hat in Johannes 11, als es nämlich um den toten Lazarus ging. Also als der Lazarus tot war, was hat Jesus da gemacht? Johannes 11, Abvers 39, ich springe jetzt wieder direkt rein. Also Lazarus ist bereits tot und was macht Jesus dann? Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier, er ist doch schon tot. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Vers 41, da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, und dann betet Jesus zum Vater. Und was sagt Jesus dann? Vers 43, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Das ist doch total sinnlos, was Jesus macht, oder? Der Lazarus ist doch tot. Jesus sagt zum Lazarus, hallo Lazarus, komm doch mal bitte aus dem Grab raus. Und was passiert dann? Vers 44. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wieso ist der Lazarus lebendig geworden? Hat sich der Lazarus selbst auferweckt? Hat sich der Lazarus selbst lebendig gemacht? Hat Lazarus etwa ein Wunder getan? Nein, Jesus hat ein Wunder getan. Jesus hat den Lazarus auferweckt. Und genau so ist es auch mit der Bekehrung. Ein Mensch kann nur dann zum Glauben kommen, wenn Gott diesen Menschen auferweckt. Wenn Gott das nicht macht, dann wird der Mensch nicht glauben. Egal wie viele Wunder der Mensch sehen wird. Und das haben wir auch gehört in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Deswegen ist es übrigens auch falsch zu sagen, ich habe mich bekehrt, denn wir können uns nicht bekehren. Gott kann uns nur bekehren. Wenn Gott dich nicht bekehrt hätte, dann würdest du nicht glauben. Dann würdest du jetzt hier sitzen und denken, das ist doch alles Quatsch. Und genau das war jetzt das Problem dieser Volksmenge. Und genau deswegen sagt Jesus, dass sie böse sind. Sie sind böse, weil sie nicht glauben. Und warum glauben sie nicht? Weil sie nicht glauben können und nicht glauben wollen. Und warum glauben sie nicht? Warum können sie nicht glauben? Warum wollen sie nicht glauben? Nun, weil Gott ihnen den Glauben nicht geschenkt hat. Warum hat ihnen Gott den Glauben nicht geschenkt? Weil Gott es nicht wollte. Das können wir von der Bibel her sagen. Allerdings müssen wir auch ganz klar festhalten, dass der Mensch verantwortlich ist. Jeder Mensch ist für seinen Unglauben selbst verantwortlich. Also die Souveränität Gottes, die Allmacht Gottes schließt nicht die Verantwortung des Menschen aus. Und jetzt schau dir Vers 29 an, jetzt wieder in unserem Abschnitt. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen. Es fordert ein Zeichen, das muss man sich mal vorstellen. Sie fordern etwas von Jesus. Sie möchten Jesus etwas befehlen. Sie wollen Jesus herumkommandieren. Sie sagen zu Jesus, Mensch Jesus, jetzt mach doch mal ein Zeichen. Das ist ein unfassbarer Zeichen von Unglaube, dass sie meinen, sie könnten Jesus etwas vorschreiben. Und was sagt Jesus jetzt darauf? Er sagt zu ihnen, Vers 29b, es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Was war das jetzt für ein Zeichen? Vers 30. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Was heißt das jetzt? Also bei Jona war das ja so, er hatte einen Auftrag von Gott, er sollte nach Ninive gehen. Jona hatte sich geweigert, er ist vor Gott geflohen, er floh auf das Schiff, dann kam dieser Sturm und dann hat Jona zu den Schiffsleuten gesagt, werft mich ins Meer. Und dann hat Gott den Fisch geschickt und der hat den Jona dann verschlungen und Jona war dann in dem Bauch des Fisches. In unserer Parallelstelle Matthäus 12 heißt es in Vers 40, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Was will Jesus damit sagen? Also als Jona im Bauch des Fisches war, da war er eigentlich so gut wie tot, weil es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er entweder ersticken würde oder verhungern würde oder verdursten würde. Ich kann jetzt hier das Wasser trinken. Der Jona konnte das nicht. Und als dann der Fisch Jona wieder ausgespuckt hatte, war das ein unglaubliches Wunder. Und Jesus bezieht das auf sich. Jesus sagt, er wird auch 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also er wird tot sein, dann im buchstäblichen Sinne. Aber dann nach 3 Tagen wird Jesus wieder auferweckt werden. Das heißt, Jesus weist hier auf seine Auferstehung hin. Das meint er mit diesem Zeichen. Und Jesus macht ja auch schon deutlich, dass sie selbst dieses Zeichen ablehnen werden. Und das ist ja bis heute so. Die meisten Menschen lehnen das bis heute ab, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die meisten Menschen würden sagen, ja gut, Jesus hat mal gelebt, er ist auch gestorben. Aber dass Jesus wieder lebendig wurde, dass er den Tod besiegt hat, dass er der Sohn Gottes ist, mit dieser Ansicht stehen wir als Christen heute ziemlich alleine da. Und wenn wir uns nochmal anschauen wollen, wie krass dieser Unglaube ist, dann können wir uns das mal anschauen in Lukas 16, wo es um den reichen Mann und den armen Lazarus ging. Und zwar war das ja so, dass der, Lukas 16, 'Totenreich aufwachte und er hatte entsetzliche Qualen. Und dann sprach er zu Abraham, das ist jetzt Vers 27, so bitte ich dich, Vater Abraham, dass du ihn, also den Lazarus, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Das klingt doch plausibel, oder? Der reiche Mann sagt, wenn jetzt der Lazarus, wenn der Lazarus jetzt wieder auf die Erde kommt, dann ist das so ein spektakuläres Wunder, dann werden meine Brüder das glauben, oder? Aber sagt Abraham, Vers 31, er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Merkst du, wie krass dieser Unglaube ist? Der Mensch ist so verblendet, dass er selbst dann nicht glauben würde. Es gibt eine andere Stelle, die das noch deutlich macht. Das ist es in 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, da geht es speziell um die Juden. Da geht es darum, warum die Juden nicht glauben. Und da springe ich jetzt auch einfach mal direkt rein. 2. Korinther 3, Abvers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Und jetzt Vers 14. Aber ihre Gedanken, und hier geht es jetzt um die Juden, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Das heißt, wenn ihnen die Decke nicht weggenommen wird, dann werden sie nicht glauben, egal was passiert. Egal wie viele Wunder sie sehen. Sie können nicht glauben, weil sie blind sind. Und das sehen wir noch deutlicher in 2. Korinther 4. Diesen Vers haben wir jetzt schon ziemlich häufig gelesen, aber wir können ihn gerne nochmal lesen. 2. Korinther 4, Abvers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit das Denken verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, die Ungläubigen können das Evangelium nicht sehen, weil sie blind sind. Sie können es nicht sehen. Sie sind einfach blind. Sie sehen dieses Licht nicht. Oder denken wir an 1. Korinther 1, Vers 18. Da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit oder eine Dummheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn Gott einem Menschen die Augen nicht öffnet, dann wird er nicht glauben. Dann wird er bis in alle Ewigkeit nicht glauben. Egal wie viele Wunder er sieht. Und das ist soweit jetzt hier zum Unglauben. Und jetzt lass uns mal Vers 31 anschauen in unserem Abschnitt wieder. Lukas Evangelium. Lukas 11, Vers 31. Da sagt Jesus, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Königin des Südens, das war die Königin von Saba, die damals den Salomo besuchte. Es gibt verschiedene Meinungen, wo jetzt Saba genau lag. Manche sagen, das war im Südwesten der arabischen Halbinsel, das wäre heute im Jemen. Manche sagen, das war im Norden von Arabien. Auf jeden Fall hat sie eine sehr weite Strecke gemacht. Und dann heißt es in Vers 31a, sie wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen. Warum wird sie die denn verurteilen? Lesen wir einfach weiter, Vers 31b. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Also die Königin war bereit, eine sehr, 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 sehr lange Reise auf sich zu nehmen. Und das war natürlich ein bisschen anders als heute. Es gab keine Autos und keine Flugzeuge. Das war alles sehr beschwerlich. Sie hat diese Reise auf sich genommen. Aber sie hat nicht nur die Reise auf sich genommen, sie hat auch noch andere Sachen gemacht. Sie hat zum Beispiel dem Salomo sehr viel geschenkt. Das lesen wir in 1. Könige 10. In 1. Könige 10 heißt es ab Vers 2, sie kam aber nach Jerusalem mit sehr großem Reichtum, mit Kamelen, die Gewürze und sehr viel Gold und Edelsteine trugen. Und dann heißt es in Vers 10, und sie gab dem König 120 Talente Gold. Wisst ihr, wie viel das ist? 120 Talente? Ich wusste es auch nicht. John MacArthur schreibt, dass das 4,5 Tonnen waren. Das heißt, die Königin hat dem Salomo einfach mal 4,5 Tonnen Gold geschenkt. Kann man mal machen, oder? Einfach mal so als Geschenk. Und das war noch nicht alles, es geht ja noch weiter. Dann heißt es in Vers 10, also sie gab dem König 120 Talente Gold und sehr viel Gewürze und Edelsteine. Nie wieder ist so viel Gewürz ins Land gekommen, wie die Königin von Saba dem König Salomo schenkte. Und warum ist sie zu Salomo gekommen? Was war der Grund überhaupt nochmal? Jesus hat es erklärt in Vers 31. Sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomo zu hören. Und was das jetzt mit dieser Weisheit von Salomo war, das finden wir zum Beispiel in 1. Könige 5. Da heißt es ab Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Und dann heißt es in 1. Könige 10, dass die Königin von Saba dem Salomo mit Rätseln prüfte. Also sie stellte ihm sehr schwierige Fragen. Und dann heißt es in Vers 2, und als sie zu Salomo kam, sagte sie ihm alles, was sie auf dem Herzen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Es war dem König nichts verborgen, dass er es ihr nicht hätte erklären können. Als aber die Königin von Saba alle Weisheit von Salomo sah und das Haus, das er gebaut hatte und so weiter, da geriet sie außer sich vor Staunen und sie sprach zu dem König, das Wort ist wahr, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich aber habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden, du hast mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen habe. Und jetzt schau mal, was Jesus sagt in unserem Abschnitt. Jesus sagt in Vers 31, und siehe, hier ist einer, der ist größer als Salomo. Der ist noch größer als Salomo. Man könnte jetzt viel über die Weisheit von Salomo sagen, wie beeindruckend das war. Salomo war sehr beeindruckend, aber er war nur ein Mensch. Und das zeigt sich darin, dass er auch sündigte. Er nahm zum Beispiel viele heidnische Frauen, obwohl das verboten war. Und diese Frauen haben sein Herz dann anderen Göttern zugewendet. Er folgte dann Gott nicht mehr mit ganzem Herzen nach. Aber bei Jesus war das anders. Jesus war ohne Sünde. Und Jesus war nicht nur ein Mensch, sondern Jesus war sogar Gott. Und deswegen war Jesus sogar noch größer als Salomo. Und jetzt macht Jesus diesen Vergleich. Er sagt, da war eine heidnische Königin. Und die war bereit, solche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um diesen Salomo zu besuchen. Jesus dagegen steht direkt vor ihnen, also vor den Schriftgelehrten, vor den Pharisäern, vor dem Volk. Er steht direkt vor ihnen, sie müssen keine lange Reise unternehmen und er ist sogar Gott selbst. Das heißt, wenn die Königin bereit war, so viel auf sich zu nehmen, ja, um wie viel mehr sollten dann die Schriftgelehrten und das Volk bereit sein, auf sich zu nehmen? Und wenn die Königin den Salomo so gelobt hat, wir haben das eben so gehört, wie sie so viel in ihm geschwärmt hat, wie viel mehr sollten dann eigentlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten und das Volk von Jesus schwärmen und ihn loben? Das Prinzip, was Jesus hier sagt, ist einfach, umso mehr Vorrechte du hast, umso mehr Privilegien du hast, umso mehr Verantwortung hast du auch. Und dann können wir uns nochmal Vers 32 anschauen, da ist nämlich die zweite Gruppe. Das ist wahrscheinlich deswegen so, weil es im Alten Testament so war, dass es immer mindestens zwei Zeugen geben sollte. Deswegen nennt Jesus jetzt noch eine zweite Gruppe. Das ist jetzt Vers 32. Da sagt Jesus, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten und gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Für die Juden war das so, dass Jesus kein Fremder war, aber für die Niniviten war das so bei Jona. Denn Jona war zum Beispiel ein Ausländer und Jesus war ein Jude. Jesus gehörte selbst zu dem Volk. Jesus war Jude, Jesus war der König seines Volkes. Jesus wurde jahrhundertelang vorher angekündigt. Jesus tat viele Zeichen und Wunder, er war der größte Prophet, den es jemals gab und er wurde sogar von Gott beglaubigt als sein Sohn. Das ist bei der Taufe, als Jesus getauft wurde in Lukas 3, da ertönte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Bei Ninive dagegen war das alles viel schwerer. Jona war ein Ausländer, er war ein Fremdling. Jona wurde nicht jahrhundertelang vorher angekündigt, Jona tat keine Zeichen und Wunder, er war nicht der Sohn Gottes und seine Predigt war auch nicht so wie die von Jesus. Die Predigt von Jona bestand eigentlich nur aus einem einzigen Satz. Und die Männer von Ninive taten Buße. Israel dagegen hatte es viel, viel leichter, aber tat keine Buße. Und ich möchte nun eine ganz kurze Zusammenfassung machen und da möchte ich zur Frage kommen, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Was heißt das eigentlich für uns? Kurze Zusammenfassung, das ist jetzt von Gerhard Meyer, da habe ich das einfach übernommen. Das sind jetzt 6 ganz kurze Punkte. Erstens, Jesus ist mehr als die Könige und mehr als die Propheten. Das heißt, er ist der Messias und der Sohn Gottes. Zweitens, seine scharfe Anklage soll Israel aufrütteln. Drittens, Jesus sieht seine Ablehnung durch die Mehrheit voraus. Viertens, es ist eine Mehrheit, die ihn ablehnt, allerdings kommt eine Minderheit zum Glauben. Fünftens, Jesus kündigt seinen Tod an und seine Auferstehung. Und sechstens, Jesus sagt, dass alle Toten auferstehen werden. Ja, darauf bin ich jetzt nicht so eingegangen. Also Jesus setzt das voraus, er sagt das über die Königin von Saba und über die Niniviten. Also er setzt voraus, dass nach dem Tod alle Menschen weiterleben werden. Aber die Frage ist jetzt, was heißt das eigentlich für uns? Was bedeutet das eigentlich für uns? Denn wir haben ja noch viel mehr Vorrechte. Wir haben jetzt nicht nur das Alte Testament, wir haben das Neue Testament, wir haben die gesamte Bibel vorliegen. Wir können die Bibel in unserer Muttersprache lesen, wir können sie in unserer Muttersprache hören. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, wir haben viele Kommentare, wir haben die Kirchenväter, wir haben die Reformation, wir haben die Puritaner, wir können Predigten hören, wir können uns hier treffen, wir haben unglaublich viele Vorrechte. Aber weil wir alle solche Vorrechte haben, deswegen haben wir auch eine so große Verantwortung. Und deswegen möchte ich an dich zwei Fragen stellen. Die erste Frage lautet: Glaubst du wirklich an das Evangelium? Und es mag jetzt sein, dass du die Frage vielleicht schon sehr oft gehört hast und dass du schon tausendmal das Evangelium gehört hast, aber ich frage dich trotzdem: Glaubst du wirklich an das Evangelium? Natürlich ist jeder Mensch dazu aufgefordert, das Evangelium zu hören, aber gerade wir, die wir das so häufig hören dürfen, haben eine umso größere Verantwortung. Wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dann wird Gott dich für alle Ewigkeit bestrafen, für immer und ewig. Wenn du dein Herz verstockst, dann wird Gott dich richten. Umso mehr du dein Herz verhärtest, umso mehr wird Gott dich auch richten. Aber wenn du an das Evangelium glaubst und wenn du wirklich sagen kannst, ja, ich glaube daran, dann möchte ich dich fragen, bist du bereit, auch dafür zu leiden? Bist du bereit, Verfolgung zu erleiden, Schmerz, Spott, Verleumdung, Hass, Ausgrenzung? Und bist du sogar bereit, für das Evangelium zu sterben? Und ich bitte dich, dass du diese Frage ganz ehrlich für dich beantwortest. Bist du bereit, für das Evangelium zu sterben? Wenn wir uns die letzten Monate anschauen, dann sehen wir, wie katastrophal die geistliche Lage in Deutschland ist. Im ersten Gebot heißt es ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber viele Leute, die sich Christen nennen, beten andere Götter an. Das sieht man gerade bei vielen älteren Leuten, die beten den Gesundheitsgötzen an. Es gibt einen Gesundheitsgötzen und der sagt, geh nicht zum Gottesdienst, denn deine Gesundheit ist wichtiger. Und deswegen gehen manche Leute nicht zum Gottesdienst. Aber die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, dass er seine Ehre nicht mit anderen Göttern oder Götzen teilen will. Gott will, dass wir ihn allein anbeten und sonst niemanden. Und deswegen ist an mich deine Frage, ist meine Frage an dich: Betest du wirklich Gott allein an? Oder gibt es in deinem Leben andere Götzen, andere Götter, die du verehrst? Und die zweite große Frage ist, bist du dankbar? Bei der Volksmenge war das ja so, Jesus hat ganz viele Wunder getan und sie haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Jesus, tu mal ein Wunder. Also sie waren nicht dankbar, sondern sie forderten. Sie hatten die Haltung, sie forderten etwas von Jesus. Wir dagegen sollen dankbar sein. Bist du dankbar? Bist du dankbar für das Evangelium? Bist du dankbar, dass du daran glauben darfst? Und wenn du dankbar dafür bist, dann möchte ich dich fragen, wie zeigt sich die Dankbarkeit in deinem Leben? Und dazu habe ich fünf kleine Punkte, wie sich die Dankbarkeit in unserem Leben zeigen sollte. Der erste Punkt ist, zeigt sich deine Dankbarkeit darin, dass du regelmäßig betest? Betest du regelmäßig für die Mitglieder in unserer Gemeinde? Betest du regelmäßig für die Ältesten unserer Gemeinde? Betest du regelmäßig für deine Eltern? Betest du regelmäßig für die Geschwister, die verfolgt werden? Betest du regelmäßig für unsere Regierung? Zeigt sich deine Dankbarkeit darin, dass du regelmäßig betest? Zweiter Punkt, zeigt sich deine Dankbarkeit darin, dass du regelmäßig in der Bibel liest? Bist du fleißig darin, deine Bibel zu lesen? Liest du deine Bibel aus Dankbarkeit, weil du Gott so dankbar bist? Macht es dir Freude, im Wort Gottes zu lesen? Wirst du durch das Wort Gottes ermutigt? Wirst du durch das Wort Gottes erbaut und korrigiert? Dritter Punkt, zeigt sich die Dankbarkeit darin, dass du das Evangelium an andere Menschen weitergibst? Bekennst du das Evangelium vor anderen Menschen? Macht es dir Freude, das zu bekennen? Und wärst du auch bereit, das Evangelium weiterzugeben, wenn es verboten wäre? Würdest du es dann auch machen? Wärst du dann so dankbar, dass du sagst, ich freue mich so sehr, ich bekenne das Evangelium, auch wenn ich es eigentlich nicht darf? Vierter Punkt, zeigt sich deine Dankbarkeit darin, dass du für Gott singst? Und das nicht nur im Gottesdienst, sondern auch privat. Und das gilt auch für mich, das muss ich mir auch sagen. In Jakobus 5, Vers 13 heißt es, Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Machst du das in deiner Freizeit? Singst du Psalmen? Singst du Psalmen, um Gott dafür zu danken? Und würdest du das auch machen, wenn es in Deutschland verboten wäre? Auch das ist ja keine rhetorische Frage. Und der fünfte und letzte Punkt ist, zeigt sich die Dankbarkeit darin, dass du die Gebote Gottes halten willst? Und ich rede jetzt besonders von den 10 Geboten. Hast du ein Verlangen danach, die 10 Gebote zu halten, weil du Gott dankbar bist? Natürlich können wir nicht vollkommen sein, wir können die Gebote nicht vollkommen einhalten, aber hast du ein Verlangen danach, die Gebote zu halten? Macht es dir Freude, die Gebote zu halten? Jesus sagte mal in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. In 1. Johannes 5 heißt es, darin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, sagt Jesus. Paulus kann sogar mal schreiben, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Kannst du das auch sagen für dein Leben? Hast du Freude daran, die Gebote Gottes zu halten? Natürlich ist das auch ein Kampf, das schreibt Paulus auch ganz klar in Galater 5 zum Beispiel. Galater 5, Vers 16, da schreibt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr das nicht tut, was ihr wollt. Wir alle stehen in diesem Kampf. Aber führst du diesen Kampf? Möchtest du diesen Kampf führen? Hast du ein Verlangen danach, die Gebote Gottes zu halten? Und möchtest du auch die Gebote Gottes halten, die heute sehr angefeindet werden? Insbesondere das 2. und das 4. Gebot. Das sind ja die Gebote, die heute am meisten abgelehnt werden. Obwohl sie die längsten Gebote sind, interessanterweise. Ich möchte ein Gebot rausgreifen. Das hat der Lars letzten Freitag auch schon gemacht. Das 4. Gebot. Da heißt es, dass du 6 Tage arbeiten sollst und am 7. Tag sollst du von der Arbeit ruhen. Der 7. Tag, das war im Alten Testament der Samstag, heute ist es der Sonntag. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du dankbar für Gott und heiligst du den Sonntag? Bist du bereit, an diesem Tag deine Arbeit ruhen zu lassen und zwar aus Dankbarkeit? Ich weiß, es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel Predigen ist auch eine Arbeit und das darf man natürlich am Sonntag machen, das ist klar, das meine ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von anderen Arbeiten. Weißt du, die Bibel sagt, dass wir nicht faul sein sollen, das heißt, wir sollen nicht zu wenig arbeiten. Auf der anderen Seite sollen wir aber auch nicht zu viel arbeiten, das ist auch eine Sünde. Es ist nicht nur ein Zeichen von Disziplin zu sagen, okay, ich reiße mich zusammen, ich arbeite, ich bin nicht faul, aber es ist auch ein Zeichen von Disziplin zu sagen, heute ist Sonntag, heute arbeite ich nicht. Und ich möchte das auch sagen an alle Schüler und Studenten unter euch, mach am Sonntag keine Hausaufgaben und lerne am Sonntag auch nicht für die Prüfung. Es ist ein Zeichen von Disziplin zu sagen, okay, ich habe keine Lust, ich muss lernen für meine Prüfung. Es ist aber auch ein Zeichen von Disziplin zu sagen, heute ist Sonntag, heute lerne ich nicht. Und zwar aus Dankbarkeit, weil Gott so gnädig zu mir ist. Denn damit zeigst du, dass du wirklich glaubst, dass alles in Gottes Hand liegt und nicht in deiner Hand und dass es nicht deine Leistung ist. In unserem Abschnitt war das so, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und das Volk, die waren nicht dankbar. Sie haben nicht gesagt, Mensch, super, Jesus tut so viele Wunder, Halleluja, ist doch schön. Nein, sie waren total undankbar und sie haben zu Jesus gesagt, Mensch, jetzt tu mal ein Wunder. Wir dagegen sollen dankbar sein. Wir sollen uns freuen an dem, was Gott in unserem Leben tut und sollen Gott dafür danken. Und weil das natürlich nicht immer einfach ist, deswegen sei Gott uns dabei gnädig. Amen.